Okay, dann herzlich willkommen. Freut mich ja, dass hier so viele Leute gekommen sind zu meinem Vortrag. Ich werde euch heute ein bisschen über Blender erzählen. Blender ist ein 3D-Open-Source-Programm, mit dem man 3D-Animationen erstellen kann. Und ich werde nicht viel Praktisches zeigen. Mein Ziel ist so in erster Linie, euch so ein bisschen den Appetit zu wecken, damit ihr einfach mal sehen könnt, was Blender kann, was damit in den letzten Jahren gemacht wurde und wo die Entwicklung so ein bisschen hingeht. Ganz kurz zu mir, ich bin Blender-Entwickler seit 2009, schreibe also seit knapp mehr als 6 Jahren an der Software selber mit. Ich habe angefangen mit dem User-Interface damals und mittlerweile verstärkt Cycles Render Engine. Das ist eine Raytracing-Engine, die wir jetzt haben, die auf CPU und GPU rendern kann, und bin da mittlerweile einer der Hauptentwickler quasi. Darüber hinaus bin ich der Vorsitzende von Blender e.V. Der Blender e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Wir machen unter anderem jedes Jahr den deutschsprachigen Blender Day hier in Stuttgart. Das ist eine Konferenz für Blender-Leute, die sich einfach mal austauschen wollen mit anderen Leuten, die die Software ebenfalls benutzen. Und darüber hinaus betreiben wir auch noch das Blendpolis Forum. Das Blendpolis Forum ist ein deutsches Blender-Forum, wo man sich auch austauschen kann, wenn man Fragen hat zur Software, wenn man seine Projekte vorstellen möchte. Und das sind quasi so die zwei Dinge, die der Blender e.V. macht. Und zum Blender Day, da werde ich nachher auch noch ein paar Worte verlieren. So, ganz kurz zur Geschichte von Blender. Blender wurde ursprünglich als Inhouse-Software entwickelt, und zwar in den Niederlanden. Das war ja Anfang der 90er schon, also schon relativ lange her. Dieses 3D-Studio hieß NeoGeo, und die haben damals 3D-Animationen gemacht für große Firmen wie zum Beispiel Bosch oder Siemens und haben eben Werbungen produziert, Visualisierungen für technische Produkte. Und damals noch ganz früh auf Irix-Maschinen und Atari und die ganzen Computer, die es eben damals noch gab. Und irgendwann wurde denen ihre Software eben, es gab halt ein paar Probleme und man wollte eben leistungsstärkere Software haben. Man muss dazu sagen, die Lizenzen für 3D-Software waren Anfang der 90er noch sehr teuer. Das heißt, unter Umständen hat dann diese 3D-Software mehr gekostet als der eigentliche Computer, der auch schon mehrere tausend Euro damals, Euro, da gab es damals noch nicht, aber halt gekostet hat, und dementsprechend wurde dann eben Blender geschrieben, was ein Versuch war, von dem Studio eben eine eigene Software produzieren und eben nicht mehr abhängig zu sein von Fremdherstellern und eben auch Geld zu sparen mit Softwarelizenzen und dergleichen. Die Software war dann eine Zeit lang in-house, das heißt, sie wurde nur von diesem Animationsstudio verwendet. Und die haben dann eine zweite Firma gegründet, Not a Number. Das war Ende der 90er, wo sie dann versucht haben, das Programm eben auch außerhalb des Studios einzusetzen. Und es war damals Freeware, das heißt, man konnte es sich kostenlos runterladen und hat dann eben zahlen können für Support unter anderem oder auch erweiterte Funktionalität. Das Ganze ging leider nicht allzu lang gut. Es gab ja damals diese Dotcom-Blase Anfang der Jahrtausendwende, und es gab da halt bei vielen Unternehmen Probleme. Deshalb musste dann Not a Number Insolvenz anmelden, und dementsprechend ging es dann halt nicht gut. Allerdings wollte dann damals Ton Rosendahl, der ursprüngliche Entwickler der Software, eben nicht, dass das Ganze in Vergessenheit gerät, und hat damals dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die nur 8 Wochen ging und in der Zeit die benötigten 100.000 Euro von der Community gesammelt hat. Das heißt, Blender wurde quasi damals von der Community freigekauft und ist dann seit 2002 dann quasi Open Source und freie Software. Die alles entscheidende Frage natürlich: Will it blend? Was kann man mit Blender machen? Was sind die Einsatzgebiete? Wo wird es eingesetzt? Und darüber möchte ich jetzt einfach in den kommenden paar Minuten etwas genauer reden. Blender deckt sozusagen eine komplette Produktionspipeline ein. Wenn ihr einen Animationsfilm erstellen wollt oder eben Effekte produzieren wollt, die ihr dann in ein normal gefilmtes Video quasi einfügen wollt, könnt ihr mit Blender so ziemlich alles machen. Man fängt meistens mit der sogenannten Modellierung an. Bei der Modellierung erstellt ihr quasi eure Szene, das heißt, ihr erstellt eure 3D-Modelle, ihr schaut euch einfach an, was ihr braucht, sind es jetzt Charaktere, sind es Umgebungen, und dergleichen kann man dann damit machen. Und ich zeige euch da einfach mal ganz kurz so ein bisschen was, wie das Ganze funktioniert. Also man fängt immer hier mit einem einfachen 3D-Würfel an, und den kann man dann einfach bearbeiten, je nachdem, was man halt dann möchte. Jetzt, was machen wir dann auf die Schnelle? Zum Beispiel einen Stuhl. Ganz, ganz einfach. Das heißt, wir skalieren den jetzt einfach, fügen dann 2 Loop Cuts hinzu. Jetzt mal ein bisschen weiter. Also man kann quasi dann vorhandene Geometrie unterteilen und verändern und dementsprechend dann komplexere Formen zu erstellen. So, jetzt haben wir hier quasi eine Unterteilung vorgenommen und das Ganze kann man dann hier zum Beispiel extrudieren, das heißt, man kann Flächen markieren. Man muss dazu sagen, so eine Geometrie besteht immer, also eine Fläche besteht immer aus 3 oder 4 Punkten, je nachdem, was man haben möchte. Und die kann man dann einfach dementsprechend erweitern. So, jetzt hätten wir jetzt hier zum Beispiel schon einen Tisch, einen ganz einfachen natürlich. Dann ziehen wir noch eine Lehne hoch und dann hätten wir quasi einen einfachen Stuhl. Also so vom Grundprinzip her funktioniert das Ganze, es ist relativ einfach eigentlich. Man muss natürlich nicht mit einem Würfel anfangen, man kann auch andere Geometrie einfügen. Es gibt sogenannte Primitives, also quasi vorgefertigte Figuren, die man einfügen kann. Wir haben hier zum Beispiel, ja, im Cube hatten wir gerade schon einen Kreis oder eine Kugel zum Beispiel. So Sachen kann man dann halt damit machen. Also je nachdem, was man eben erstellen möchte, kann man dann eben sagen, okay, meine Form soll jetzt oder meine Figur soll jetzt eher ja, wie eine Sphäre aussehen oder dann kann man eben eine Sphäre nehmen und darauf aufbauen und dann eben ein komplexeres Modell erstellen. Und es gibt übrigens auch ein kleines Maskottchen, das Blender hat, das ist der sogenannte Monkey hier. Und der Affe heißt Suzanne. Und ja, mit denen kann man eigentlich auch ganz schön ein paar Testsachen machen und so. Also ihr könnt auch ganz schnell einen Affen einfügen, wenn ihr das möchtet. Gut, wenn man dann die Geometrie hat, kann man dann weitermachen mit dem sogenannten Rigging und der Animation. Beim Rigging, also man stellt sich jetzt vor, man hat eine Figur zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal kurz mich, der Anschaulichkeit halber. Wir haben also ein statisches Objekt mit Armen, Füßen und so weiter und jetzt wollen wir das Ganze bewegen. Was man jetzt hierbei machen kann, ist, dass man einfach sogenannte Armatures verlegen kann, das heißt, man nimmt die Geometrie und platziert einfach dann diese Bones quasi in der Geometrie, die man haben möchte. Und dann weist man das der Geometrie zu und dann kann man einfach zum Beispiel, ich hatte jetzt am Arm 2 sogenannte Bones und kann die dann einfach rotieren oder bewegen und dementsprechend würde sich dann die Figur bewegen, der Arm wird sich bewegen, der Fuß wird sich bewegen, je nachdem. Die Sachen kann man dann machen. Und dann kann man dann natürlich die ganze Szene animieren, das heißt ja, von Charakteranimation, dass die Figur dann läuft, dass sie sich bewegt, dass die Lippen sich bewegen, dass man dann auch andere Sachen hat, wie zum Beispiel ein Fenster geht auf oder es gibt dann natürlich auch Simulationen, die man dann machen kann, das heißt Wassersimulationen, Partikel- und Feuereffekte, Rauch, das kann man alles machen, da werde ich danach auch noch ein paar Sachen dazu zeigen. So, das heißt, wir haben jetzt eine kleine Szene, wir haben Figuren drin, wir haben Objekte drin, die bewegen sich unter Umständen auch schon und dann geht es weiter mit der Beleuchtung und den Materialien. Man kann dann also quasi ja, Lichtquellen setzen, Materialien vergeben, das zeige ich auch einfach mal ganz schnell. Also wir haben jetzt hier die Standardszene, ich weiß nicht, wie gut man es sieht wegen der Sonne. Machen wir es einfach mal ein bisschen heller. Und dann kann man quasi einfach sagen, okay, die Kugel jetzt zum Beispiel, die soll nicht so blass sein, sondern geben wir der mal eine rötliche Farbe. Und der Stuhl soll zum Beispiel grün sein. Also kann man relativ schnell dann Farben setzen und einfach schauen, was man dann damit machen möchte. Man kann natürlich auch viel komplexere Materialien dann in die Szene setzen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, also man kann natürlich Farbwerte setzen, aber Farben allein reichen natürlich noch nicht, um eine realistische Oberfläche zu kreieren. Ich meine, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einfach mal die Stühle anschaut oder die Wände, die bestehen ja oft aus Strukturen, die eben aus verschiedenen Farben bestehen und dann eben auch ja, so Sachen wie eben so eine Riffelung zum Beispiel im Holz oder so. Das kann man dann auch noch machen, indem man zum Beispiel, ich wechsle jetzt einfach mal ganz kurz hier, in die Ansicht. Also es gibt hier in Blender ein sogenanntes Node-System. Das heißt, Materialien bestehen aus sogenannten Nodes. Jeder dieser Knoten repräsentiert quasi eine eigene, in sich geschlossene Einheit. Und hier am Ende haben wir unseren Material Output. Und das können wir quasi wie in so einem Baum quasi einfach sagen, was wir haben möchten. Wir können Materialien zusammenmischen. Man kann sie erweitern. Also wir haben jetzt hier einfach das Material dieser Bodenfläche hier. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich mache es einfach mal ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Man kann jetzt sagen, okay, die ist jetzt recht diffus, die Oberfläche, man möchte jetzt aber, dass die sich ein bisschen spiegelt. Dann kann man hier einen Glossy Shader hinzufügen und den dann quasi vermischen mit dem anderen Shader, den man bereits hat. Und dann sieht man gleich, dass sich der Boden jetzt ein bisschen spiegelt. Ja. Da kann man natürlich dann die Rauheit quasi der Spiegelung einstellen, also ob es eher so ein klassischer Spiegeleffekt sein soll, so wie hier jetzt, oder ob es eben so ein bisschen raueres Glas sein soll. Und das kann man dann relativ einfach hier kombinieren. Natürlich kann man auch andere Farben verwenden als jetzt nur Einheitsgrau oder Einheitsweiß, indem man Texturen verwendet. Zum Beispiel hier, wir haben ein paar vorgefertigte Muster zum Beispiel, die man verwenden kann. Und das kann man jetzt hier zum Beispiel auch in diesen Ausgang reinstecken. Dann sieht man schon, man hat hier so ein bisschen das Gefühl von Tiefe. Das heißt, das Material wirkt jetzt nicht mehr so unbedingt nur flach, sondern man hat jetzt auch ein bisschen eine Tiefe drin. Ja. Also das wäre quasi dann der nächste Schritt. Und dann natürlich noch die Beleuchtung. Wir haben jetzt hier nur eine ganz einfache punktuelle Lichtquelle, die quasi in alle Richtungen Licht aussendet. Und ich mache jetzt einfach mal diesen Background hier kurz schwarz. Dann sieht man es ein bisschen besser. Lichtquelle hier quasi, und die kann dann auch natürlich in der Intensität und so verändern und eben bewegen. Je nachdem, wie man es bewegt, hat man dann dementsprechend seinen Schattenwurf, wo eben die Lichtquelle sitzt. Und, ja. Okay, ja, wenn dieser Schritt dann gemacht ist, geht es zum eigentlichen finalen Rendering. Das heißt, die Szene wird dann final berechnet. Und aus der Drahtgittergeometrie, die man so hat, weil jedes Modell besteht natürlich aus diesen Drahtgittern hier und aus diesen Flächen, wird dann berechnet dann der Computer das finale Ergebnis. Und das nennt sich dann das sogenannte Rendering, was die Render Engine dann auch übernimmt. Und ich kann jetzt einfach mal kurz was zeigen. Wir haben hier zum Beispiel ein Auto, das jetzt hier auch quasi aus unterschiedlichen Flächen besteht. Ist natürlich dann nicht mehr ganz so einfach wie jetzt der Würfel vorher oder die Kugel, aber letzten Endes besteht es auch aus ganz vielen Flächen, die eben dann das Gesamtbild bilden. Und das Ganze könnte man dann auch berechnen lassen, quasi im finalen Schritt, den Rendering, und es sieht dann so aus. Also unsere Engine ist ein Path Tracer, das heißt, er schießt quasi in die Szene Lichtstrahlen rein, und die Lichtstrahlen, die reflektieren dann eben an der Geometrie. Die werden absorbiert, wenn man Glas hat, und so folgt quasi der Lichtstrahl durch die Szene. Deshalb ist es auch am Anfang ein bisschen verrauscht, aber das Bild wird dann nach und nach immer besser, bis man dann halt nach einer gewissen Zeit ein finales, sauberes Bild hat. Das ist immer so eine Frage zwischen, wie lange möchte ich es berechnen lassen, wie lange kann ich es berechnen lassen, wenn man eine Deadline hat. Und es kommt natürlich auch auf die Komplexität der Szene an. Also wenn man jetzt ganz einfache Geometrie hat, geht dieser Schritt relativ schnell. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen ein komplexeres Modell. Man sieht auch dementsprechend, es dauert ein bisschen länger, bis es dann gut ist. Aber der Vorteil von dieser Verfahrensweise ist eben, dass man relativ schnell ein Feedback bekommt. Wenn man eben jetzt Lichter versetzt, wenn man die Materialien verändert, bekommt man relativ schnell ein Feedback, und der Künstler kann dann dementsprechend sehr leicht entscheiden, was er denn ändern muss, und damit quasi das Auto eher seinen Vorstellungen entspricht. Und das ist eben sehr wichtig, weil man heutzutage auch in der Industrie immer wieder sagt, dass so ein Computer eben nicht so viel kostet, und wenn man dann noch ein paar Server hinstellt, die das am Ende berechnen, ist das immer noch günstiger, als wenn man Künstler hat, die man bezahlt und die eben stundenlang darauf warten müssen, bis sie eben eine Änderung sehen. Deshalb wird heute gern dieses Real-Time-Rendering verwendet, wo man eben schnell quasi seine Änderung sieht und dementsprechend schneller arbeiten kann. Für was kann ein Blender noch einsetzen? Also unter anderem gibt es auch eine... Ja, bitte? Ja, gerne.
Was würde man benötigen an Hardware,
Also wenn es wirklich Realtime ist, das heißt quasi wirklich, man sieht sofort das Ergebnis in einer akzeptablen Qualität. Ja, das kommt drauf an. Also unsere Engine unterstützt auch das Rendering mit GPU, das heißt Nvidia oder AMD Grafikkarten. Wenn man da jetzt so 3-4 Nvidia Titans reinsteckt in seinen Rechner, kriegt man da schon eine sehr gute Performance dann dementsprechend, aber die Engine ist jetzt nicht auf absolutes Realtime ausgelegt. Also wir sind keine Realtime-Engine im Sinne von Game-Engine, wo eben jetzt die Grafikkarte 60 Bilder pro Sekunde oder so berechnen soll. Also man muss sich schon auf ein bisschen längere Berechnungszeiten einstellen quasi. Wir haben eine integrierte Game-Engine, die damals ursprünglich für die PlayStation 1 geschrieben wurde, also ganz, ganz früh noch, und ja, sie ist eigentlich ganz nett. Man kann relativ schnell Prototyping machen, schnell Games erstellen und eben so ein paar Spielereien machen. Ich habe jetzt hier keine wirklich atemberaubenden Demos dabei, aber vielleicht kann man da einfach mal irgendwas zeigen. Hier so im Sinne von, man hat eine Figur und die kann man mit den Pfeiltasten hin und her bewegen. Also das sind so ganz einfache Beispiele. In Zeiten von Unity heute oder der Unreal Engine, was es ja mittlerweile für den privaten Gebrauch auch kostenlos gibt, wird es leider nicht mehr so oft benutzt. Es gibt noch viele Leute, die es gerade so im Research-Bereich verwenden für Virtual Reality auch, aber so gerade, wenn man jetzt wirklich tolle Grafik möchte und eben auch auf verschiedenen Plattformen dann sein Spiel haben möchte, ist das jetzt nicht die beste Lösung, aber man kann es machen. Bei einer Filmproduktion ist natürlich auch wichtig, wenn man am Ende dann das Ergebnis hat, dass man das Ganze schneiden kann. Videoschnitt natürlich, dafür bietet Blender auch einen integrierten Video-Sequence-Editor, mit dem man auch sehr rudimentäre Sachen machen kann, aber die auch im Großen und Ganzen eigentlich ganz nett sind. Wo haben wir es denn hier? Also wir haben auch, wie man es jetzt von einem Videoschnittprogramm halt kennt, man kann die ganzen Videodateien reinladen, man kann Musik dazu reinladen und über Blendeffekte setzen, Videos einfaden, ausfaden, was man eben so gebräuchlich macht, und das kann man quasi im Blender auch direkt noch machen, wenn man denn das möchte. Und dann, was vor 3 Jahren ungefähr noch dazu kam, ist VFX und Motion Tracking. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil man kann hier letztendlich normale Sachen filmen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach mit der Kamera auf euch draufhalten, den Raum einmal so quasi filmen und dann digital noch irgendwie Objekte einfügen. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel diesen Affen, den man vorhin gesehen hat, hier auf den Stuhl hier vorne, der man frei setzen, und der würde sich dann vom Aussehen sehr schön in die Szene einfügen. Wenn man dann ein bisschen mit den Materialien so dran ist, dann kann man das quasi nicht unbedingt man kann es dann nicht so schnell unterscheiden und weiß nicht, ob das jetzt wirklich real ist oder eben computergeneriert. Also damit kann man sehr, sehr tolle Sachen machen. Da zeige ich euch nachher auch noch eine Kleinigkeit dazu. So, jetzt wird es gleich ein bisschen spannender. Ich bin jetzt auch gleich mal gespannt, wie viele von euch diese Open Movies schon kennen. Es gibt ja oft Open Source Software, die einfach weiterentwickelt wird, und man schaut quasi, was könnte man jetzt in dieses Programm noch hinzufügen? Was bräuchte man denn? Was ist jetzt der neueste Schrei? Was braucht man unbedingt, um eben ganz hip zu sein und ganz vorn dabei zu sein? Wir verfolgen ein bisschen ein anderes Entwicklungsmodell. Seit 2006 machen wir jede 2 Jahre ein Open Movie Projekt. Ein Open Movie Projekt ist letztendlich ein kleiner animierter Kurzfilm, der meistens so eine Länge von 10 bis 15 Minuten hat. Und die ganzen Inhalte sind auch frei verfügbar unter Creative Commons. Das heißt, man kann sich die kompletten Dateien der Filme herunterladen, am Ende dann eben auch schauen, wie sie entstanden sind. Man kann sie weiterverwenden, auch kommerziell. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und es gibt sehr viele Leute weltweit, die das auch benutzen und unsere Materialien weiterverwenden. 2006 gab es diesen ersten Film, Elephant Stream. Elephant Stream war quasi so ein Pilotprojekt, um zu schauen, kann man mit Blender wirklich richtige Animationsfilme machen. Ist es gut genug, um wirklich mit den großen Programmen, den kommerziellen Programmen mithalten zu können? Und das war damals eine ganz nette Sache. Ich weiß nicht, wie viele von euch erinnern sich vielleicht noch an HD-DVD. Das war so der Mitstreiter mit der Blu-ray damals. Die zwei Formate haben ja eine Weile miteinander konkurriert. Und Elephant Stream war damals in Europa die erste veröffentlichte HD-DVD. Leider hat es HD-DVD ja nicht geschafft, wie wir alle wissen. Blu-ray hat sich durchgesetzt. Aber das war damals, weil damals HD einfach so eine ziemlich neue Sache noch war, und wir haben diesen Kurzfilm damals in Full HD produziert, und da gab es einfach sehr viel Nachfrage danach. So, dann bevor ich jetzt zur nächsten Folie weiterspringe, wer von euch hat im Mediamarkt oder Saturn schon mal so einen großen, schönen, flauschigen Hasen gesehen, wenn er in der TV-Abteilung war? 1, 2, 3, ja, bestimmt mehr. Also ich wette, dass wirklich jeder von euch, wenn er beim Mediamarkt oder Saturn mal war, bestimmt schon mal diesen Hasen gesehen hat. Ja. Und das ist eben so eine Sache von diesen Open Movies. Dadurch, dass eben das ganze Material frei ist, können sie eben auch, also wird es vor allem auch gern verwendet eben für TV-Hersteller, für Codec-Hersteller, um einfach zu testen, wie geil ist jetzt mein neuer Fernseher mit Ambilight und 4K und schieß mich tot. Und deshalb nehmen die eben gern solche Materialien, weil sie dafür keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Wenn sie jetzt irgendwie den neuesten Avengers nehmen würden, müssten sie dann natürlich an das Studio Lizenzgebühren zahlen. Und mit unseren Inhalten kann man das quasi kostenlos testen. Und deshalb, ja, wie gesagt, schaut einfach mal Saturn, Mediamarkt, was auch immer. Man sieht auch immer, auch heute noch, obwohl der Film jetzt mittlerweile knapp 6 Jahre alt ist, immer noch sehr häufig. Der Film wurde auch erst vor kurzem neu gerendert in 4K mit High Frame Rate, also 60 Bilder pro Sekunde 4K und 3D Stereo sogar. Das heißt, man wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren noch überall sehen. Also da muss ich euch gleich schon mal vorwarnen. 2010 kam dann das Sintel-Projekt. Sintel war in erster Linie dazu da, um unser Blender 2.5-Projekt zu testen. Blender 2.5 war damals eben so ein Schritt, um zu schauen, okay, wir haben jetzt die Software seit gut 15 Jahren oder so. Es gab ein paar Baustellen, die eben mal ja, angepackt werden mussten, um eben jetzt mal interne Sachen im Programm neu zu schreiben. Daher wurde der Kern des Programms neu geschrieben damals und wir haben dann daraufhin dieses Sintel-Projekt gemacht, um zu schauen, ist es wieder einsatzfähig, was kann man damit machen. Dann gab es 2012 Tears of Steel. Tears of Steel war dann der erste Kurzfilm, der eben genau dieses VFX gemacht hat. Das heißt, wir haben in einem Studio in Amsterdam in 3 Tagen lang normale Schauspieler gefilmt vor Greenscreen und haben dann eben digitale Effekte hinzugefügt. Also hier vorne im Vordergrund die Leute mit diesen Anzügen, die sind natürlich real, die Kisten und so hier ebenfalls. Die Waffen, die in der Hand haben, die sind schon digital. Das heißt, die hatten an der Hand quasi nur so Gestänge mit Punkten drauf, die dann eben digital getrackt wurden und dann mit diesen Waffen ersetzt wurden. Und ja, die Roboter im Hintergrund sind natürlich dementsprechend auch virtuell. Die gab es da leider nicht in dem Studio. 2003 wurde dann ein ganz kleiner Kurzfilm eingeschoben, Caminandes hieß der. Da wurde auch hauptsächlich das Rendering ein bisschen verbessert, um eben ja, mal wieder so einen kleinen flauschigen 3D-Film zu machen, weil Tears of Steel und Sintel waren dann eher ein bisschen düster im Vergleich zu Big Bug Bunny. Und dann wollten wir wieder so ein bisschen so einen kleinen Film machen. Und den möchte ich euch auch als nächstes kurz zeigen. Der geht auch nur 2 Minuten. Um einfach mal, damit ihr ein bisschen so eine Vorstellung davon habt, was man so mit Blender quasi machen kann. Also das war der kleine Caminandes-Kurzfilm. Es gibt da übrigens auch noch einen ersten Teil, das war jetzt der zweite Teil. Wer sich dafür interessiert, einfach mal auf YouTube Caminandes eingeben. Da gibt es dann auch noch die erste Episode, wo er eine heimtypische Straße überwinden muss. Also auch ganz lustig. Okay, dann würde ich euch gerne noch ein kleines Demo-Reel zeigen. Das haben wir für die FMX-Konferenz in Stuttgart letzten Monat produziert, um einfach so mal die vielfältige Einsatzweise von unserer Render-Engine zu zeigen, wie sie eben für verschiedenste Einsatzzwecke genutzt wird bei Leuten überall auf der Welt. Und das spiele ich jetzt auch einfach kurz ab, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, wie vielseitig Blender da eingesetzt werden kann. Also ihr seht quasi, Blender wird sehr vielseitig eingesetzt und ja, es gibt natürlich immer so zwei Lager, die man so betrachten muss. Man fragt sich natürlich als erstes dann natürlich, okay, es ist ziemlich gut, man kann viel damit machen, wird es auch in Hollywood eingesetzt? Und da muss man dazu sagen, es wird im Moment noch eigentlich kaum dort drüben benutzt, weil es immer noch einen sehr großen Platzhirsch gibt, nämlich Autodesk mit 3ds Max und Maya. Das sind so die zwei gängigen Programme, die da drüben eigentlich noch benutzt werden bei großen Filmproduktionen. Wobei eben für normale Künstler, also für einzelne Personen oder für kleinere Studios bis, ich sag mal, 10, 20 Leute, die schauen sich immer mehr Blender an. Und es gibt weltweit mittlerweile einige hundert Studios, die das eben einsetzen als ihr einziges Programm, um damit ja unterschiedlichste Sachen zu erstellen. Von der normalen 3D-Animation über 3D-Effekte bis hin zu Werbespots für, wir hatten da schon alles von Coca-Cola über irgendwelche Chips und da gibt es echt alles Mögliche. Ja, von daher ist das eine ganz tolle Sache eigentlich und die Community wächst auch immer weiter und weiter. Und ja, ich habe da jetzt einfach noch ein paar Folien, um so ein bisschen zu zeigen, was im Moment noch so passiert. Also diese ganzen Open Movies, die ich vorgestellt habe, die wurden jetzt in den vergangenen Jahren produziert. Im Moment wird ein weiterer produziert, der nennt sich Cosmos Laundromat. Und da geht es letzten Endes um ein depressives Schaf, nämlich den Frank hier auf der linken Seite. Frank lebt auf einer einsamen kleinen Insel, ist die ganze Zeit nur am Grasen, will sich am Anfang des Films dann auch an einem Strick erhängen, aber es gelingt ihm leider nicht. Und dann tritt Victor in sein Leben, das ist der Charakter auf der rechten Seite. Und er sagt ihm dann einfach, ja, er braucht nicht mehr depressiv sein, es gibt ja für alles eine Lösung. Und er bietet ihm dann letzten Endes an, einfach mal in andere Körper zu schlüpfen. Das heißt, anstatt jetzt sein ganzes restliches Leben auf dieser Insel als Schaf zu verbringen, kann er dann zum Beispiel als Raupe eine Weile leben oder als Außerirdischer oder eben jetzt noch als Mensch. Und da wird er halt dann im Laufe des Films dann verschiedene Charaktere annehmen. Das Ganze wurde als großes Filmprojekt geplant. Unser Crowdfunding dazu war allerdings auch nicht so erfolgreich wie ursprünglich gedacht. Wir hatten da ursprünglich 6 Millionen angepeilt, die wir leider nicht zusammengekriegt haben. Wir waren dann irgendwann bei 500.000, 600.000 Euro und produzieren jetzt daher quasi erst so eine Pilot-Episode, wo man diese Anfangsszene sieht, wo Frank eben sich umbringen möchte und dann von Victor dann bekehrt wird. Und dann sieht man noch die erste Welt, wo er dann quasi als Raupe auch schon mal weiterleben kann. Und ja, also ganz interessant und wird auch bald veröffentlicht werden. Wer jetzt da ein bisschen technische Infos dazu haben möchte, dieser Frame im Hintergrund, also quasi das eine Einzelbild, konnte man in 19 Minuten berechnen. Wir haben hier ein ganz großes System von Intel zur Verfügung gestellt bekommen. Es hatte insgesamt 56 CPU-Threads, also eine ziemlich starke Kiste mit 64 GB Arbeitsspeicher noch dazu. Wer von euch das auch auf seinem eigenen Computer mal ausprobieren möchte und schauen möchte, wie lange es bei euch braucht, ihr könnt euch die Benchmark-Datei runterladen. Aber ja, ihr braucht mindestens 12 GB Arbeitsspeicher, ansonsten würde ich es gar nicht erst versuchen. Das könnte nämlich in Frustration enden. Ja, grundsätzlich, die Szenen sind eben sehr komplex, weil wir eben sehr, sehr viele Haare haben. Also gerade beim Schaf, wir haben hier Millionen von kleinen Haarstrands, wie man das Ganze nennt. Simulationen, Wind, alles interagiert miteinander. Man hat volumetrische Partikel in der Luft, um eben auch Rauch und so ein bisschen Dunst zu realisieren. Und das Ganze ist eben sehr, sehr umfangreich. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass es eigentlich ja noch relativ in Ordnung ist. Auf einer Konferenz letztens hat man erst gesagt, Gravity, kennen bestimmt auch die meisten hier, das war der erfolgreiche Science-Fiction-Film letztes Jahr. Und da haben unter Umständen einige Frames gerade in den Innenräumen der ISS da bis zu 80 Stunden gerendert. Also dahingegen sind 19 Minuten bzw. 2-3 Stunden auf einem normalen PC dann immer noch nichts. Also man muss alles so ein bisschen in Relation sehen. Ja, und der Film kommt im August wahrscheinlich raus. Dann kann man ihn dann auch von der Gooseberry-Seite herunterladen. Die habe ich euch jetzt auch ganz kurz mal aufgemacht. Gooseberry.blender.org. Da könnt ihr das Projekt auch verfolgen. Könnt quasi schauen, wie weit es im Moment gerade ist. Könnt quasi die Produktion live mitverfolgen. Seht dann auch die ganzen Work-in-Progress-Renders hier. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Blu-ray vorbestellen. Und bekommt dann alle Inhalte da quasi drauf. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz ein wenig Werbung für den Blender Day machen, den ich ja vorher ganz kurz schon erwähnt habe. Wer sich ein bisschen mit Blender beschäftigen möchte oder sich vielleicht schon beschäftigt und einfach ja Kontakt zu anderen Leuten haben möchte, die sich auch damit beschäftigen und einfach mal so ein bisschen sich austauschen und ein paar Vorträge anhören möchte, der kann zum Blender Day kommen. Der Blender Day findet jetzt dieses Jahr wieder am 18. und 19. Juli statt in Stuttgart, in der Jugendherberge Stuttgart International. Also wer da vorbeikommen möchte, kann sich einfach auf der Blender Day-Seite registrieren. Da gibt es dann auch schon das vorläufige Programm. Und ja, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Es sind immer 2 Tage mit ganz bunten Programmen. Und da wird ziemlich viel gemacht. Ich habe jetzt hier mal gerade ein paar Bilder vom letzten Jahr. Also ist eigentlich immer ein ganz nettes Zusammensitzen. Und man hat dann halt verschiedene Workshops, auch einen Wettbewerb manchmal. Und ja, also wer Interesse hat, kann sich das ja mal anschauen. Ja, ansonsten würde ich jetzt einfach noch, ich habe jetzt noch ungefähr 20 Minuten, vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen, frage ich erstmal so, bevor ich noch mehr zeige. Oder gibt es noch etwas, was ihr unbedingt noch wissen möchtet oder sehen wollt? Ja, bitte. Man kann, also es gibt 2 Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die erste ist einfach, bei einer Animation hat man ja grundsätzlich 24 Bilder pro Sekunde, die dann quasi eine Sekunde Animation dann ausmachen. Und man kann natürlich diese Frames auf verschiedene Rechner verteilen. Das heißt, Rechner 1 rendert dann eben den ersten Frame, Rechner 2 den zweiten und so kann man das verteilen. Und dann arbeiten wir im Moment auch noch daran, ein System zu entwickeln, das eben einen einzigen Frame auf verschiedene Rechner verteilt. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen, dass man, also diese Cycles Engine beim finalen Rendern, die funktioniert so, dass sie quasi so kleine Kästchen nimmt und diese dann quasi berechnet. Man sieht es jetzt auch hier. Und unser Ziel ist quasi, diese Kästchen auf verschiedene Rechner zu verteilen. Das heißt, man hat dann einfach seine Liste mit Clients, die gerade angeschlossen sind, und Blender verteilt dann automatisch die entsprechenden Buckets auf die einzelnen Systeme, sodass quasi dann alle PCs an einem Frame arbeiten. Das ist aber gerade noch in Entwicklung.
Okay, wie muss das Netzwerk aussehen? Oder denkt ihr da an irgendwelche anderen Netzwerke, wie an große IP, sowas wie InfiniBand oder so?
Ja, sollte an sich alles kein Problem sein. Also die Art und Weise, wie das jetzt funktionieren würde, also bei der Frame-by-Frame-Variante muss man die ganzen Szenendateien auf jedem Rechner haben. Das heißt, man hat die Blend-Datei, die Texturen etc. auf jedem Client, der es rendert. Bei dem Verfahren, wo man dann die Buckets verteilen würde, würde man es eben auf einem Computer vorbereiten und die Daten dann binär an die Clients schicken, die das dann eben weiterverarbeiten. Also, jetzt bei der Szene, das ist mit einer 100 Mbit Ethernet-Verbindung in ein paar Millisekunden übertragen. Also das ist jetzt kein großes Problem.
Ja, das kommt halt auch an, wie schnell man dann die Einzelbilderteile zurückkriegt und dann wie oft man refreshen muss.
Ja, klar. Ja, aber die Szene
dann,
würde...
Ich denke, dass dann der IP-Overhead zu groß wird für die... Irgendwas.
Nee, also das denke ich mal, dass es kein Problem ist, weil die Szene wird am Anfang auf die Clients geschickt. Und sobald die Clients die gesamten Daten haben, fragen die dann immer nur nach, okay, gibt es noch ein Bucket zum Rendern? Wenn ja, hole ich mir eben dann den Index von dem Bucket und dann weiß ich, okay, links oben fehlt noch, dann arbeite ich eben an dem. Also da werden nicht ständig Daten hin und her geschickt. Der holt sich am Anfang vom Prozess die Daten und wird sie dann einfach verteilen und abarbeiten. Also das sind dann nur ein paar Byte, ein paar Kilobyte vielleicht, die dann da übertragen werden zwischendrin. Und das ging jetzt auch relativ schnell, wobei 1 Minute 30... Also bei komplexeren Szenen, wenn dann auch so ein Bucket allein gerne mal 5 Minuten rendert, dann ist der Overhead bei der Dateiübertragung eigentlich zu vernachlässigen. Ja.
Ja. Wieso wurde eigentlich das Benchmark auf CPUs ausgeführt?
Ja, grundsätzlich ist es so, man kann mit Cycles natürlich auch auf GPU rendern, allerdings gibt es da eine große Limitierung heutzutage noch, und das ist der VRAM, also quasi der Speicher, den die Grafikkarte hat. Die Szene, die man jetzt in der Präsentation gesehen hat, also gerade hier mit der Insel und so, da brauchen wir locker mal 12 bis 16 GB Arbeitsspeicher. Und es gibt kaum eine GPU, die das eigentlich heute zur Verfügung stellt. Die meisten GPUs heutzutage, gerade wenn man sich die günstigeren Consumer-Karten anguckt, die ja eigentlich fürs Gaming gedacht sind, die liegen so bei 2 bis 4 GB vielleicht, und da kriegt man so eine komplexe Szene einfach nicht rein.
Ja, aber da könnte man eigentlich auch das Ganze mit den ganzen so Bounding-Boxes machen, oder? Weil keine Teile zur Grafikkarte schicken und dann zurückdenken.
Das geht nur bedingt. Also beim Raytracing ist es ja so, dass man letzten Endes, die Geometrie wird ja in eine Bounding-Box reingepackt, und wenn der Lichtstrahl durch die Szene geht, muss ja natürlich, der Lichtstrahl geht dann ein paar hunderttausend Mal pro Sekunde da eben von Bounding-Box zu Bounding-Box. Und das Ganze vom Main-Memory dann in den VRAM zu laden und wieder zurück, würde dann zu so einer Latenz führen, dass dann eigentlich dieser Geschwindigkeitszuwachs, den man durch GPU-Rendering hat, dann wieder vernachlässigt wird und dann nicht mehr so. Deshalb machen wir das eigentlich nicht. Das heißt, die gesamte Szene muss in den VRAM rein, und wenn die nicht reinpasst, kann man es im Moment noch nicht rendern. Also wir hoffen in naher Zukunft noch ein paar Sachen einzubauen, um unter Umständen die Texturen im Hauptarbeitsspeicher zu belassen. weil die auch sehr große Datenmengen manchmal beinhalten, aber die Szene an sich muss drin sein, ansonsten, ja. Okay. Ja?
Ja, eine doofe Frage, was ich bei Blender nicht verstanden habe, vorhin auch bei deinem Stuhl nicht. Mhm. Du hast so die Beine so schön quadratisch gemacht auf den ersten Blick, aber waren die wirklich quadratisch? Du hast einfach so gezerrt nach Gefühl.
Die waren, ja, das war so nach Gefühl. Also ich habe halt die Fläche am Anfang gehabt, habe die dann unterteilt und die Ecken waren wahrscheinlich nicht ganz quadratisch. Also die waren halt irgendwie rechteckig, aber ja.
Wie arbeitet da natürlicherweise, wenn man ein richtiges Projekt macht, auch nach Gefühl? Oder
ja, man kann natürlich, also es gibt natürlich Einheiten, die man benutzen kann. Es gibt sogenannte Blender-Units. Man kann aber auch in Zentimetern, Metern rechnen. Wenn man das möchte, kann man einfach umschalten. Und dann kann man sich einfach, also wir haben ja grundsätzlich ein Raster. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt, sieht. Ich nehme einfach mal ein helleres Film, dann sieht man es auf dem Beamer ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, das ist schon ein bisschen besser. Wir haben ja hier dieses Grid unten. Und damit kann man halt arbeiten. Also wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt ganz genau eben zum Beispiel, wir haben jetzt hier so eine sogenannte eine Blender-Unit. Sieht man auch hier ungefähr von den Boxen her. Und wenn man das jetzt dementsprechend erweitern möchte, kann man das dann einfach so quasi eine kleine Einheit nach rechts bewegen. Man kann auch snappen am Grid, indem man Control gedrückt halt hält. Und man kann natürlich auch das Ganze numerisch eingeben hier oben. Wenn man also ganz genaue Angaben haben möchte, wo jetzt die Positionen der Koordinaten sind, kann man die auch manuell eingeben. Also ja, das ist kein Problem. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Blender ist kein CAD-Programm. Also wer wirklich ganz genaue Konstruktionen irgendwie erstellen möchte, der ist da an der falschen Adresse. Also das geht natürlich zu einem gewissen Grad, aber es ist nicht dafür ausgelegt. Also bei Blender ist eigentlich der... Im Großen und Ganzen geht es darum, am Ende ein Bild zu haben und eine Animation. Das heißt, es ist letzten Endes egal, ob da jetzt ein Millimeter mehr oder weniger da vorhanden ist. Ja. Interessanter wird es dann natürlich bei Sachen wie 3D-Druck zum Beispiel. Wenn man dann ein Objekt modelliert, dann eben ausgibt und dann an einen Online-Dienst schickt, der das Ganze dann einem 3D-Drucker druckt und einem dann zuschickt. Da ist natürlich dann wieder wichtiger, wie die Maße sind, aber das kann man noch relativ gut überschaubar überprüfen. Ja.
Ja. Gibt es Input-Formate für CAD-Daten?
Wir haben, glaube ich, ein paar für CAD, weiß jetzt nicht. Also es gibt ganz viele Add-ons, die wir noch haben. Wir haben jetzt hier so die Standards, Collada zum Beispiel, FBX, 3D Studio, Wavefront, das sind so die gängigen STL, dann auch für 3D-Druckausgabe. Also da gibt es schon ein paar Formate, die man benutzen kann. Ansonsten gibt es Python-Add-ons, mit denen man den Funktionsumfang noch erweitern kann. Gibt es dann auch ein paar obskurere Formate, die man dann noch benutzen kann, hier bei Import-Export. Ja, da gibt es noch ganz verschiedene Formate, so 3D-Code zum Beispiel, DirectX, Unreal Engine, also da kann man noch, man kriegt eigentlich so ziemlich jede Geometrie, die man möchte, irgendwie rein, auf jeden Fall.
Und rausbringen, also der Maya oder?
Ja, also FBX Export haben wir auch, das ist ja für Autodesk so das Gängige. Wir arbeiten auch gerade an Alembic, das hoffentlich auch bald fertig sein wird, und mit Alembic, das ist jetzt auch so mehr oder weniger standardisiert zwischen den Paketen. Da kriegt man auch die Daten dann relativ einfach und sauber zwischen den Programmen hin und her. Ja.
Okay. Seid ihr dieses Jahr wieder beim Google Summer of Code?
Dieses Jahr nicht, ne. Dieses Jahr wurden wir leider nicht akzeptiert. Die letzten zwei, also wir waren eigentlich die letzten 10 Jahre dabei. Dieses Jahr haben sie relativ viele Projekte nicht akzeptiert. Mit der offiziellen Begründung, dass unsere Proposal Page mit den ganzen Inhalten eben zu kurz und nicht umfangreich genug war. Aber die Antwort haben sie so ziemlich jedem Projekt geschickt, also ich weiß ja nicht. Die hatten letztes Jahr ihr Jubiläum, da haben sie, glaube ich, 170 Projekte akzeptiert und dieses Jahr waren es nur noch um die 120, 130. Also die sind schon runtergegangen und ja, wir werden uns nächstes Jahr wieder bewerben und schauen, ob wir reinkommen. Mhm.
Ja. Inwieweit ist es denn in Richtung Audio jetzt schon alles implementiert, also dass man praktisch alles around oder so mäßig das schon alles drin?
Das kann man machen, ja, das gibt es auch seit Blender 2.5. Im Großen und Ganzen kann man einstellen, ein System einstellen, was man hätte. Also wir haben unterstützen zwei Backends, SDL und OpenRL, und die unterstützen dann eben, je nachdem was man hat, Mono, Stereo, 4 Channels, 5.1.7.1. Und man kann dann hier getrennte Audiokanäle exportieren. Und wenn man ganz verrückt sein möchte, wir haben hier Speaker-Objekte. Die kann man hier einfach in der Szene platzieren und denen quasi einen gewissen Kanal zuweisen. Das heißt, wenn man dann seine Szene hat, zum Beispiel man modelliert jetzt ein Wohnzimmer und hat da eben einen Fernseher und baut seine Anlage noch drumherum, kann man eben diese Lautsprecherobjekte dann in seine Szene auch reinsetzen und dann den einzelnen Kanälen, die man eben, wenn man dann Audio hat, von einer Blu-ray oder was weiß ich, kann man das dann eben dann die einzelnen Spuren dann zuweisen. Und dann, wenn man das Ganze dann rendert, kann man das dann gleich auf die einzelnen Spuren aufteilen. Ja. Wenn ich jetzt hier ein 5.1 zu stehen hätte, könnte ich sogar kurz demonstrieren. Wenn man quasi ein Objekt hat, das dementsprechend einstellt und den Würfel jetzt zum Beispiel als Soundquelle nehmen würde, oder beziehungsweise andersrum, dann könnte man jetzt hier das Ganze einfach mal einmal im Kreis drehen und würde man hören quasi, wie das Geräusch drumherum geht. Da gibt es auch, glaube ich, einen Demo-File dazu, aber ich habe jetzt halt hier nicht die Lautsprecher. Aber das kann man auf jeden Fall machen.
Reflexion und Dämpfung und so wird dann auch mit einberechnet, oder?
Reflexion glaube ich nicht, aber Dämpfung und so, da kann man noch ein paar Sachen einstellen. Hier auch Doppler-Effekt und so, da kann man sich ein bisschen austoben, aber so ganz... Hier gibt es das Audio-Panel, genau, da kann man dann hier noch das Modell einstellen, quasi wie, ob jetzt der Schall linear verpufft oder wie jetzt quasi die Reflexion ist und das Format. Aber ja, so allzu viele Möglichkeiten hat man da nicht. Ja. Aber ein paar Möglichkeiten sind da schon noch gegeben. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Okay, dann würde ich jetzt nämlich werden. Ja gut, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich würde jetzt einfach noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, so ganz schnell, was man machen kann. Einfach nur noch mal ganz kurz auf das helle Beam umstellen, wollen wir dann hier schon das helle. Sieht uns vielleicht ganz gut auf dem Beamer. Wir haben verschiedene Simulationen für Wasser, für Feuer, für Rauch und eben auch für Rigid Bodies nennt sich das Ganze. Und das zeige ich jetzt als erstes mal, weil ich finde es immer ganz lustig. Blender arbeitet hier mit der sogenannten Bullet Engine. Bullet ist auch Open Source. Und wird auch so ziemlich industrieweit verwendet, ob es jetzt bei Games ist oder eben bei Filmproduktionen. Man kann hier relativ leicht sagen, okay, ich nehme jetzt hier einfach mal eine Fläche. Das Ganze soll jetzt quasi, muss mal kurz schauen, wo es ist. Na, wir haben jetzt hier diese Fläche und wir setzen die jetzt einfach hier als passives Objekt. Und dann wissen wir, okay, der weiß Blender jetzt quasi, okay, das ist quasi ein passives Objekt und darin können dann andere Objekte kollidieren. Jetzt nehmen wir den Würfel und setzen den hier, muss noch kurz was einstellen, setzen den jetzt hier als aktives Objekt und dann duplizieren wir das Ganze einfach noch ein paar Mal. Und wenn jetzt alles gut geht, genau, kollidiert das hier quasi. Ja, also so kann man zum Beispiel relativ schnell solche einfachen Simulationen machen. Man kann sich da jetzt natürlich austoben und was weiß ich. Nehmen jetzt einfach den ganzen Haufen, den wir haben, hier duplizieren, nochmal duplizieren, nochmal duplizieren und so weiter und so fort. Und dann einfach uns mal anschauen, was hier passiert. Ja. Also kann man relativ schnell so physikalische Simulationen machen. Es funktioniert auch sehr gut mit mehr Kontrollumfang, das heißt, man kann zum Beispiel auch Ketten modellieren, die dann eben, also die einzelnen Kettenglieder dann quasi physikalisch miteinander interagieren. Also kann man relativ viel Spaß damit haben. So, das als eines Beispiel. Dann haben wir zum Beispiel noch Rauch- und Feuersimulationen. Wir haben sogenannte Quick Operators, die kann man einfach eintippen. Wenn man schnell einfach mal einen gewissen Effekt testen möchte, nehme ich einfach mal Quick Smoke. Und dann hat man relativ schnell eine Simulation, die hier quasi dann Feuer erzeugt. Ich mache das hier nochmal kurz. Also. Dann kann man quasi auch Feuer und Rauch dementsprechend machen. Ich kann hier auch einstellen, Smoke und Feuer. Und dann habe ich dementsprechend auch beides hier. Das Ganze kann man dann natürlich auch rendern. Neu machen hier. Smoke and Fire. Dann einfach nochmal. Die Simulationen, die spielen sich grundsätzlich immer in so einer Domain ab. Das ist quasi einfach eine Box, die letztendlich den Simulationsraum beschreibt. Also die Simulation findet dann nur innerhalb davon statt. Je nach Simulationsaufwand dauert es dann natürlich auch ein paar Sekunden und je nachdem, wie hochauflösend das Ganze ist. Beenden wir es hier mal an der Stelle und dann kann man das Ganze dann auch quasi rendern und dann weiterverarbeiten oder in Szenen einsetzen, was man halt dann so hätte. Dann gibt es noch eine Fluid-Simulation, die haben wir auch schon relativ lang, und mit dem man quasi Wasser simulieren kann. Na, es dauert dann auch dementsprechend länger, je komplexer das Ganze wird. Ich hoffe einfach mal, es dauert nicht allzu lang. Er berechnet das Ganze jetzt hier oben, man sieht es gerade. Guck mal, ob ich schon ein paar Frames vorgehen kann. Ja. Und je nachdem, wie fein man die Auflösung macht, dauert es natürlich dann dementsprechend länger. Ja. Also dahingehend kann man auch sehr viel mit Blender machen. Okay, dann haben wir noch eine Sache, nämlich Haare und Partikel. Wenn man zum Beispiel einen Charakter hat und dem dann Haare oder so geben möchte, kann man einfach ein Partikelsystem hinzufügen. Die emittieren einfach am Anfang Partikel, das können dann so, den kann man für verschiedenste Dinge einsetzen, aber wir wollen jetzt hier Haare, das heißt, wir können es hier einfach umstellen auf Haare und hat dann hier dementsprechend einfach Haare, die davon emittiert werden. Wir können die Hair Dynamics hier anschalten, dann sieht man quasi, wie das dann nach unten geht und sich bewegt, weil wir haben ja hier eine Gravitation, die man auch einstellen kann in der Szene. Und dann kann man zum Beispiel Friseur spielen, wenn man möchte, und hier zum Beispiel mit so einer Art Kamm und Schere kann man hier die Haare ein bisschen verändern, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. Ja, kann Haare hinzufügen oder eben dann abschneiden, je nachdem. Ja, also das kann man machen, wenn man zum Beispiel einen Charakter hat und dann einfach auf den Kopf Haare setzen möchte, kann man das relativ intuitiv dann mit diesen Tools hier einfach machen. Dann eigentlich eine ganz lustige Sache, die wir noch haben, ist das sogenannte Sculpting. Sculpting ist letzten Endes Arbeiten mit ja, digitaler 3D-Knete, sage ich mal. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt jetzt eine Lehmfigur und arbeitet mit der, könnt ihr hier genauso zum Beispiel ein Objekt nehmen. Ich nehme hier einfach mal kurz eine Sphäre. Beziehungsweise ich nehme einen Multiverse Modifier. Unterteile meine Geometrie ein bisschen und kann jetzt hier quasi mit so digitalen Pinseln einfach Sachen reinmachen. Also wir haben jetzt hier einen einfachen Sculpt Draw Brush, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich einfach über meine Geometrie drüber fahren und dann quasi Muster und Verfeinerungen in mein Objekt machen. Also so kann man quasi dann digital ja, damit rumspielen und so eine Art Knete quasi benutzen. Wird ja auch gerade gespiegelt, schön an der Achse. Ja. Also das kann man auch relativ intuitiv machen. Insbesondere wenn man dann noch so ein 3D, wenn man so ein Tablet hat, also quasi so ein, gibt es ja mit dem Verstift und so quasi so von Wacom zum Beispiel diese Tablets und dann einfach mit dem Stift quasi dann diesen Brush bedienen kann und dann so seine Geometrie bearbeiten kann. Das geht dann sehr schön intuitiv auch. Ja, gibt es noch abschließend irgendwelche Fragen? Ja?
Die alten Engines sind gar nicht mehr in Entwicklung. Es gibt jetzt nur noch dieses
Side-Class-Engine. Ja, also Blender Internal wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt. Wir sind da einfach codemäßig an einem Punkt gekommen, wo es einfach keinen großen Sinn mehr gemacht hat, die zu erweitern, weil die Engine ist schon 20 Jahre alt. Man hat halt immer versucht, neue Sachen reinzupacken und das Design ist jetzt so ein. Man fixt etwas, man verbessert etwas und 10 andere Dinge gehen kaputt. Also von daher wird das sehr. Wurde eigentlich nichts mehr gemacht. Also wir haben schon noch so ein bisschen Maintenance drauf, dass wir quasi noch schlimme Bugs fixen, gerade Abstürze und so. Aber abgesehen davon gibt es nichts mehr. Ja. Okay, bevor ihr dann alle rausrennt, habe ich dann noch eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir von 2 Verlagen 2 tolle Bücher zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar einmal hier das Blender-Buch von Carsten Wartmann und hier von Thomas Beck, das Blender 2.7 Handbuch, schön für Anfänger. Und ja, ich würde jetzt anfangen, ich habe jetzt nicht wirklich einen Plan, wie ich das am besten verteile. Ich stelle am besten, keine Ahnung, zwei Fragen oder so, beziehungsweise frage ich mal anders, wer hat denn Interesse? Vielleicht melden sich ja nur zwei. Okay, das ist deutlich mehr. Okay, ich habe ja vorher in meiner Präsentation über die Open Movies geredet. Weiß vielleicht noch jemand, wann der erste Open Movie Elephant Stream rauskam? 6, richtig. Möchtest du ein Buch? Okay, und dann noch dieses Buch. Was können wir noch fragen? Wann wurde Blender Open Source? Wann?
Also, du hast drei geschrieben
und drei gesagt. Zwei, ja, zwei ist. Wer war jetzt dann? Wer hatte, du glaubst dann, ja, dann kriegst du es, genau. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Appetit wecken und wenn ihr wollt, schaut einfach mal auf blender.org.